auf etwas, das sie geschafft haben oder jemand aus ihrer Familie. Stolz auf die Mathe 2 statt der Dauer 4. Oder das Siegtor beim Fußball. Stolz aufs Enkelkind, das jetzt schon so toll lesen und schreiben kann. Stolz auf den eigenen Garten, der sich unter ihrer Pflege prächtig entwickelt hat. Oder die kreative Bastelei, mit der sie ihren Freunden eine Freude gemacht haben. Ich finde, es gibt in jedem Leben gute Gründe, auf etwas stolz zu sein, das wir geschafft haben. Was gestern Abend oder vorgestern Abend, einer von den Skiläufern da aus Peking gerade. Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Denke ich, ja, das stimmt. Da hat jemand Begabung und hat sie entwickelt und es ist was Tolles draus geworden. Ich vermute mal, dass wir deswegen auf manches stolz sind, weil diese Dinge nicht so alltäglich sind. Weil uns im Alltag ja doch auch manches misslingt, dass nicht immer alles so glänzend ist. Das Miteinander in unseren Familien ist manchmal angespannt. Und auch in unserer Schwesternschaft läuft nicht immer alles so ganz rund, wie wir es gerne hätten. Unsere Körperkraft wird mehr eingeschränkt, als uns lieb ist. Mobbing ist nicht nur ein Modewort, sondern kommt vor. Aber nun kenne ich viele Menschen, die sind nicht nur auf irgendwas mal stolz, weil es ihnen gelungen ist, sondern die bauen ihr Leben auf das auf, was sie geleistet haben und was sie leisten können. Bei den Schwaben ist das Schaffe ja sprichwörtlich. Ob das für die fleißigen Franken auch gilt? Meine Frage heute Morgen ist, ob das reicht. Der Stolz auf das, was ich leiste. Ob das Schaffe durchs Leben trägt. Und fast wie eine kalte Dusche klingt das für heute vorgesehene Gotteswort aus Jeremia 9. Ich lese uns die Verse 22 und 23 vor. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Herr, und so redest du uns jetzt an und wir bitten dich, dass wir das hineinsortiert kriegen in unser Leben. Dass du uns dadurch unser Leben so aufdeckst, wie es nötig ist und so ausrichtest, dass es trägt. Amen. Ich möchte aus diesem Gotteswort drei Einsichten weitergeben. Die erste, ein trügerischer Grund. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich im Hohen Venn. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Moorlandschaft am Rande der Eifel. Also es gibt in Gegenden noch Deutschland, Gegenden von Deutschland, die Sie noch nicht kennen und die sich lohnen, auch mal Bayern zu verlassen. Diese riesengroße Moorlandschaft ist eine faszinierende Welt. Ganz seltene Pflanzen, die man sonst kaum sieht. Das Ineinander so von Bodenbewuchs und ein paar halb hohen Sträuchern und Bäumen und dann überall so dieses Gluckern der Gase, die da aufsteigen. Das hat ja schon ein bisschen was, so ein bisschen was Besonderes. Nur eines darf man von dieser spannenden, faszinierenden Landschaft nicht erwarten, einen tragfähigen Boden, auf dem ich sicher zum Ziel komme. So wunderschön das Moor aussieht, es ist ein trügerischer Grund. Und so sagt Gott, der Herr, so ist es auch mit dem Besten, das ihr Menschen habt. Weisheit, Stärke und Reichtum. Diese drei Größen sind auch vor Gott nicht zu verachten. Wir brauchen innere und äußere Stärke, damit wir den Herausforderungen des Lebens trotzen können. Keine Frage, wir brauchen Stärke. Der Reichtum an Gütern oder an Fähigkeiten gehört zu den besonderen Gaben Gottes. Damit können wir Gutes tun. Wenn wir alle bettelarm wären, könnten wir niemand helfen. Reichtum ist eine gute Gabe Gottes. Weisheit ist eine Kostbarkeit. Mein Gefühl ist, sie droht uns in unserer Gegenwart eher zu entschwinden. Wir häufen viel Wissen an. Wir haben Wissenschaft auf höchstem Niveau. Aber wir merken in der Pandemie, dass man das dann nochmal bewerten muss, dass das gar nicht immer so eindeutig ist. Und dafür braucht es Lebensklugheit, Weisheit. Dass man die Zusammenhänge durchschaut und nicht nur Einzelwissen hat. Und da glaube ich, dass Weisheit dringend nötig ist. Es sind also kostbare Dinge, Weisheit und Stärke und Reichtum. Und wenn ein Mensch sagen kann, ja, davon habe ich etwas. Wenn Sie das sagen können, ich habe etwas von Weisheit und Stärke und Reichtum, dann sind Sie gesegnete Menschen. Nach biblischem Verständnis ist ja Gott selber der Urheber aller guten Gaben. Also man empfängt einen Segen von Gott. Aber genau darum wird es jetzt auch gefährlich, wenn wir das nicht mehr im Blick haben. Unsere besten Eigenschaften, unsere höchsten Auszeichnungen sind Gaben Gottes. Und wer das übersieht, ist wie ein Wanderer im Moor, der den sicheren Pfad verlässt und sich auf den trügerischen Grund wunderschöner Pflanzen einlässt. In der Heimat meiner Frau gibt es ein Moormuseum, auch nicht in Bayern, am Steinhuder Meer. Und eines der faszinierendsten Objekte in diesem Museum ist eine Moorleiche. Da hat jemand den Weg verlassen und ist nicht wieder lebend rausgekommen. Und genau darum wird es gefährlich, wenn wir das nicht mehr im Blick haben, dass das, was Gott uns schenkt, seine Gaben sind. Es ist nicht das Problem, dass wir etwas können oder dass wir etwas haben, sondern wenn wir meinen, darauf könnten wir jetzt unser Leben aufbauen. Denn an zwei Stellen wird uns dabei der Grund unter den Füßen weggezogen. Das eine lehrt uns die Erfahrung, wie viele von uns mussten das schon erleben, dass ihr ganzes Können nichts nützt. Wenn der Firma die Arbeit ausgeht. Wer kennt nicht starke Menschen, von vielen bewundert, die an einer Krankheit zerbrochen sind? Ich habe selber als Jugendlicher Leistungssport betrieben. Da waren manche, die nach dem Ende ihrer Karriere nicht mehr auf die Beine gekommen sind, weil ihr Lebensziel plötzlich futsch war, weil sie ihr Leben auf dieser Art von Leistung aufgebaut hatten und es dann irgendwann nicht mehr ging. Was nützt uns alle Lebensweisheit, also wenn wir kluge Menschen sind, weise Menschen sind, wenn es ans Sterben geht? Wer sein Leben auf Weisheit, Stärke und Reichtum baut, bricht zusammen, wenn der bisherige Besitz zwischen den Fingern zerrinnt, wenn der Boden unter den Füßen nachgibt. Das ist das eine, was uns schon die Erfahrung lehrt. Das andere ist am Ende noch weitaus dramatischer, denn wir haben es im Leben und im Sterben mit dem lebendigen Gott zu tun. Und der schärft uns im ersten Gebot ein, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer meint, sich auf seine eigenen Qualitäten verlassen zu können, wer sein Leben auf seiner eigenen Leistung aufbaut, der raubt am Ende Gott die Ehre. Luther sagt es im großen Katechismus so sehr einprägsam, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Wer sein Herz an seine eigene Weisheit, an Stärke und Reichtum hängt, der bekommt den Widerspruch des heiligen Gottes zu spüren. Das ist unsere erste Einsicht heute Morgen. Es gibt einen trügerischen Grund. Das zweite ist ein tragfähiger Boden. Denn mitten im Moor mit seinem trügerischen Grund gibt es doch Stellen aus festem Boden. Ja, es gibt sogar ganze Wege, die eine sichere Passage erlauben. Woraus besteht der tragfähige Boden, auf dem wir sicher durchs Leben hindurchkommen? Das ist dann nicht so ein Knüppeldamm wie in manchen Mooren, damit man sie besichtigen kann. Oder Pfade von früher, wo dann die Eingeborenen wissen, wo man da gerade durchkommt, ohne abzusaufen. Worauf kann ich aber mein Leben bauen? Auch mein Selbstbewusstsein, damit es nicht im Sumpf von Sünde und Tod untergeht? Gottes Antwort ist kurz und bündig. Der einzig tragfähige Boden ist er selbst. Gott, der Herr. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Wer nach einem tragfähigen Boden für sein Leben sucht, sollte sich nicht mit weniger zufrieden sein. Manche meinen ja, Religion sei so die Sahne auf der Torte. Also das, was man zur Not auch weglassen kann, das ist was für die besonders Religiösen. Und hier wird deutlich, nein, umgekehrt, es ist der Grund, auf dem unser Leben erst aufbaut. Und wenn uns das fehlt, dann bricht alles zusammen. Gott selbst trägt uns mit Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Wer sich auf Menschen verlässt, auch auf sich selbst, ist allzu oft verlassen. Aber wer sich auf Gott verlässt, den trägt er durch. Denn erstens ist Gott gerecht, nicht nur manchmal, wenn es ihm gerade passt, sondern Gerechtigkeit gehört zu seinem Wesen. Und zweitens bekommt jeder bei ihm sein Recht. Gott legt es nicht nach Gutdünken mal so oder mal anders aus. Er sieht unser Herz an und darum ist sein Urteil unbestechlich, verlässlich. Wir haben ja manchmal Mühe, so zu entscheiden, was Recht und was Unrecht ist. Also die aktuelle Debatte jetzt um so die großen Rechtsfragen der Gegenwart, wie geht man jetzt mit der Impfpflicht um oder nicht, da merkt man ja, was ist denn jetzt richtig? Gar nicht so einfach zu sagen. Und auch hinter frommen Fassaden kann sich manchmal Unrecht verbergen. Das sieht man gar nicht von außen so klar. Aber Gott bietet uns einen tragfähigen Grund an. Bei mir seid ihr auf der sicheren Seite. Ich übe Recht und Gerechtigkeit. Und auch die dritte Eigenschaft Gottes hat es mit dieser Tragfähigkeit zu tun. Was Luther hier mit Barmherzigkeit übersetzt, das dürfen wir uns jetzt nicht als so, wie soll ich mal sagen, so etwas schwankende, vielleicht etwas weichliche Größe vorstellen. Ein Beispiel, als ich Kind war, erzählte mein Vater von einem Richter irgendwo im Ruhrgebiet und dessen Abteilung, dessen Kammer, so heißt das dann in der Rechtssprache, dessen Abteilung hieß im Volksmund die Herz-Jesu-Kammer. Warum? Wenn man da vor Gericht nur lange genug geheult hatte, dann wurde der Richter weich und war dann sehr barmherzig. So ist das im Alten Testament nicht gemeint. Wenn Gott barmherzig ist, heißt das, er steht treu zu seinem Bund mit Israel. Auch wenn sein Volk eigene Wege geht. Er wartet geduldig auf die Umkehr Israels zu seinem Gott. Und da merken Sie, das ist jetzt nicht irgendwie beliebig. Aber es zeigt, der große und erhabene Gott wendet sich uns zu und lässt uns nicht fallen. Das ist ein tragfähiger Boden, auf dem man sicher durchs Leben kommt. Gott steht zu seinem Wort. Er übt Gerechtigkeit und Recht und Barmherzigkeit. Zuletzt die vielleicht spannendste Frage. Wie erreiche ich aber diesen tragfähigen Boden? Was soll ich tun, wenn ich merke, dass mein Leben, mein Selbstbewusstsein auf trügerischem Grund steht? Und deshalb geht es in der dritten und letzten Einsicht um einen qualifizierten Retter. Wer im Moor des Eigenlobs und der Selbstgerechtigkeit nicht dem sicheren Untergang entgegengehen will, der braucht eindeutige Wegzeichen, die ihm einen tragfähigen Weg zeigen. Nun hat Gott unübersehbar für die ganze Welt ein Zeichen aufgerichtet, das Kreuz von Golgatha. Hier an dieser Stelle haben wir festen Boden unter den Füßen. Hier trägt uns Gott selbst. Das Zeichen ist unübersehbar. Hier werden Gottes Barmherzigkeit, sein Recht und seine Gerechtigkeit nicht nur offenbar. Hier ist auch der einzige Ort in der Weltgeschichte, wo sie mir zur Verfügung gestellt werden. Denn, ganz ehrlich, was würde es mir nützen, wenn ich wüsste, Gott hat Recht. Er ist im Recht und er wird auch über meinem Leben sein Recht durchsetzen. Denn dann wäre sonnenklar, ich könnte diesen sicheren Grund nicht erreichen, denn ich stecke schon viel zu tief im Sumpf meiner Selbstgerechtigkeit. Wenn Gott Recht spreche, käme ich überhaupt nicht mehr raus. Natürlich weiß ich irgendwo im Winkel meines Herzens, dass es mit meinen eigenen Qualitäten nicht so besonders gut aussieht. Aber das hindert mich ja dann doch nicht daran, mit heimlichem Stolz oder manchmal auch mit offensichtlichem Stolz durchs Leben zu marschieren und oft ganz gut ohne Gott auszukommen. Es ist ja gar nicht so leicht einzugestehen, Gott, ich komme nicht mehr alleine zurecht. Ich bin am Ende. Ich brauche dich. Übernimm du die Leitung meines Lebens. Und genau darum geht es, wenn es hier beim Propheten Jeremia heißt, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Was ist damit gemeint? Ich weiß nicht, ob Sie eine Tageszeitung schon mal von hinten gelesen haben. Je älter man wird, habe ich gelernt, desto eher fängt man damit an, die Zeitung von hinten zu lesen. Warum? Was steht hinten? Die Todesanzeigen. Wenn man länger an einem Ort lebt, dann schaut man schon mal nach. Ach, den kenne ich, oh, den kenne ich nicht, den kenne ich, ach, der ist auch schon tot. Vielleicht können Sie sich das zumindest vorstellen, wie man so die Zeitung liest. Und so kennen manche Menschen auch Gott. Ach ja, von dem habe ich auch schon mal gehört. Der soll da irgendwo im Himmel sein. Aber diese Art oberflächlicher Kenntnis würde uns nichts nützen. Wenn wir im Moor versinken, ist es relativ belanglos, wen wir kennen. Da können Sie den Bundespräsidenten kennen, also den, der da jetzt gerade gewählt wird. Das nützt Ihnen gar nichts. Das Einzige, was uns dann hilft, ist einer, der uns aus dem Sumpf rauszieht und der uns wieder festen Boden unter die Füße gibt. Und genau das meint die Bibel mit kennen oder mit erkennen. Es geht um eine Lebensverbindung, wie die von Mann und Frau. Wer Gott auf diese Weise erkennt, der vertraut ihm sein ganzes Leben an. Der lebt für immer mit diesem Gott zusammen. Der hat ihn nicht nur vom Hörensagen mal irgendwo wahrgenommen. Im Bild des Moores gesprochen passt jetzt nicht mehr so ganz. Gott steht nicht einfach auf dem sicheren Grund seiner Gerechtigkeit und winkt uns zu. Hier, ich bin gerecht und schade, dass du ungerecht bist und da jetzt im Sumpf versinkst. Und möglichst noch ein Schild oben drauf. Komm doch raus. Nein, er kommt zu uns in den Morast. Jesus kommt an unsere Seite. Und das funktioniert jetzt physisch nicht mehr. Während er uns rauszieht, versinkt er selbst unter der Last unserer Sünde im Moor und stirbt. So macht Gott seine Gerechtigkeit wahr, indem Jesus unsere Sünde und unsere Strafe auf sich nimmt und für uns in den Tod geht und wir wieder sicheren Boden unter die Füße bekommen. Und nun liegen wir unter dem Kreuz von Golgatha, schnaufend und herzklopfend. Den Dreck haben wir noch in den Kleidern. Wir riechen wahrscheinlich nicht angenehm. Aber wir sind gerettet. Und glücklich schauen wir nach oben zu unserem Herrn und Retter. Jetzt kann man sich nicht mehr selbst rühmen. Jetzt kann man nur noch mit seinem ganzen Leben Gott die Ehre geben. Mit unseren angeborenen Fähigkeiten und den erworbenen Fertigkeiten, mit unserem Reichtum, unserer Macht, unserer Weisheit, mit oder ohne bezahlte Arbeit. Und so haben wir einen tragfähigen Boden für unser ganzes Leben. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für allen Reichtum, alle Gaben, die wir haben. Du hast uns vielfältig ausgestattet. Vergib uns, wo wir manchmal meinten, wir könnten uns darauf verlassen. Vergib uns, wo wir dann versunken sind mit unserem Eigenlob und manchmal in der Selbstanklage versinken. Du holst uns heraus. Mit dir dürfen wir festen Grund unter dem Boden haben. Deine Barmherzigkeit trägt uns. Dir gehört unser Leben. Dafür loben und preisen wir dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.